Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Beleidigungen, Herabsetzungen oder Tritte und sexuelle Übergriffe. Gewalt hat viele hässliche Gesichter, die sich durchaus auch am Arbeitsplatz zeigen. Daten der Internationalen Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen, kurz ILO, lassen da aufhorchen. Demnach hat nämlich weltweit schon jeder oder jede vierte Erwerbstätige Gewalt im Job erlebt. Darauf wollen wir heute bei Campus und Karriere schauen in dieser Sendung, die Ursachen und die verschiedenen Formen von Gewalt erkunden. Wir wollen aber nicht stehen bleiben bei der Beschreibung dieses Problems, sondern nach sinnvollen Lösungen bzw. Hilfestellungen schauen. Welche Schutzkonzepte gibt es? Und wie kann Gewalt präventiv behandelt und damit zumindest verringert werden? Schön, dass Sie mit dabei sind an diesem Pfingstmontag. Ich bin Stefanie Gebert. Herzlich willkommen. Attacken auf Wahlkämpfer haben uns gerade in diesen Wochen viel beschäftigt, weil unter anderem der SPD-Abgeordnete Matthias Ecke beim Plakatieren in Dresden tätlich angegriffen wurde. Vorher hatten wir einige Studien und Umfragen, die darauf hindeuten, dass die Zahl der verbalen und körperlichen Übergriffe, zum Beispiel auch auf Schulhöfen, steigen. Das sind jetzt mal zwei Beispiele, die zeigen, Aggression und Gewalt können uns überall begegnen. Eben auch am Arbeitsplatz. Die Erfahrungen jedenfalls sind offenbar breit gefächert, wie die Umfrage in der Innenstadt von Leipzig zeigt, von Leonard Römer.
Wir haben in der Gaststätte zum Beispiel gearbeitet als Kellner und dann ist abends die Stimmung gekippt und Besoffene sind dann halt auf einen losgegangen. Ja.
Also ich arbeite als Erzieherin und da haben wir inklusive Kinder, die auch teilweise sehr aggressiv reagieren können, wenn sie mal ihren Willen nicht bekommen, aber ansonsten habe ich eigentlich keine Erfahrung gemacht.
Ja, ich arbeite als Psychiater. Ich habe täglich mit Gewalt zu tun.
Also ich bin in der Apotheke tätig, aber mit Gewalt hatte ich noch keine Erfahrung. Also eher, dass Kunden mal ja, etwas ausfälliger werden, weil was nicht lieferbar ist und wegen der ganzen politischen Situation. Aber ansonsten körperliche Gewalt zum Glück noch nicht.
Mit Mobbing habe ich schon zu tun gehabt am Arbeitsplatz durch einen Vorgesetzten. Der ist aber entlassen worden. Also die haben uns ja dann Recht gegeben. Also ich war nicht der Einzige, der gemobbt worden ist, sondern mehrere Leute.
Mit einem Kollegen, der, würde ich sagen, sexuell übergriffig war. Zum Glück hat mir da mein Freund geholfen damals und hat gemeint, ich soll es sagen. Und dann wurde der sozusagen rausgeschmissen und ich war noch da. Und das war sehr gut. Das war eine gute Erfahrung.
Verbal kriegt man schon ab und zu mal mit. Das ist halt unprofessionell von den Chefs und geht gar nicht. Einige schon weinen gesehen bei der Arbeit, nur weil der Chef sie da niedergemacht hat.
Gewalt am Arbeitsplatz habe ich nicht erlebt, maximal Mobbing. Aber ja, man hat halt versucht, das wegzustecken und ich habe dann gekündigt.
Wann fängt Gewalt an? Ist Gewalt nur, wenn ich jemanden habe oder ist Gewalt, wenn ich jemanden unter Druck setze oder ihm Böses will oder meinen eigenen Frust an ihm auslasse? Wenn da Gewalt beginnt, ja, habe ich tatsächlich und ist Tendenz steigend. Es ist ganz einfach mehr geworden, die Frustration ist gestiegen, der Neid ist gestiegen unter den Menschen und insofern Tendenz steigend.
Ja, Gefahrenzone Arbeitsplatz, ob jetzt Neid oder Frust die Gründe sind für Gewalterfahrungen bei Job, auch darüber werden wir reden in dieser kommenden Stunde. Mit in dieser Sendung ist Holger Pressel, er ist promovierter Politik- und Verwaltungswissenschaftler bei der AOK Baden-Württemberg und er hat zwei Bücher zum Thema Gewalt am Arbeitsplatz geschrieben. Erstmal schönen guten Tag, Herr Pressel.
Guten Tag, Frau Gebhardt.
Steigen wir direkt mal ein. Sie kennen ja die Zahlen und Statistiken aus den unterschiedlichsten Forschungen. Gibt es tatsächlich mehr Gewalt, wie der letzte Befragte in der Umfrage aus seiner Perspektive ja erzählt hat?
Ja, tatsächlich schon. Während der Pandemie ist die Zahl der sogenannten Gewaltunfälle, also Gewaltunfälle sind Arbeitsunfälle als Folge von Gewalt. Während der Pandemie war es kurz rückläufig, weil die Leute halt einfach mehr zu Hause waren. Aber mittlerweile sind wir wieder auf dem Vor-Pandemie-Niveau.
Und das heißt was konkret genau? Welche Zahl sticht Ihnen besonders ins Auge oder welche haben Sie direkt im Kopf, die das deutlich macht, wie groß das Ausmaß ist?
Die sogenannten Gewaltunfälle, wie gesagt, definiert als Arbeitsunfälle als Folge von Gewalt, ist seit Jahren im Bereich zwischen 15 und 20.000 pro Jahr. Also es sind mindestens 20.000, wobei die Dunkelziffer natürlich immens hoch ist. Also es sind tatsächlich deutlich mehr als diese 20.000.
Weil man davon ausgeht, wie auch eine der Damen in der Umfrage sagte, dass Dinge einfach weggesteckt werden und vielleicht gar nicht publik gemacht werden?
Genau, also diese 20.000 Gewaltunfälle sind ja nur Folge von körperlicher Gewalt. Also wenn jemand mehr als 3 Tage arbeitsunfähig ist als Folge dieser Gewalt. Was natürlich noch hinzukommt, ist die ganze verbale und psychische Gewalt, die ist in diesen 20.000 noch gar nicht enthalten.
Und eine besondere Gefahrenzone, so scheint es, ist offenbar der öffentliche Dienst, beziehungsweise Sie haben auch gerade den Psychiater gehört. Es gibt bestimmte Berufsgruppen, die einem besonderen Risiko ausgesetzt sind.
Genau. Es gibt ja im Bereich der Unfallversicherungsträger die Berufsgenossenschaften für den gewerblichen, privaten Bereich und die Unfallkassen für den öffentlichen Dienst. Und im Bereich der Unfallkassen, also für den öffentlichen Dienst, ist der Anteil der Gewaltunfälle ungefähr 3-mal höher als bei den Berufsgenossenschaften. Und weil Sie speziell den Bereich der Psychiatrie ansprechen, in den psychiatrischen Krankenhäusern entfällt sage und schreibe jeder dritte Arbeitsunfall auf einen Gewaltunfall. Also der Anteil ist 33%.
Das heißt, diese Berufsgruppe ist da besonders, ja, tatsächlich in Gefahr. Sie werden uns im Laufe der Sendung begleiten mit Ihrer Expertise. Und mir ist als erstes aufgefallen in Ihrem Buch Aggression und Gewalt am Arbeitsplatz, das im Haufe Verlag erschienen ist. Da unterscheiden Sie erstmal, ob die Gewalt von außen an die Arbeitsstelle herangetragen wird, also durch Kundinnen, durch Klienten, Schülerinnen oder Patienten, oder ob es um betriebsinterne Gewalt geht. Ein ähnlich breites Spektrum haben wir auch gerade in der Umfrage gehört. Warum unterscheiden Sie da?
Gar nicht mal so sehr aus analytischen Gründen, sondern aus Gründen der Prävention, weil es einfach unterschiedliche Ursachen gibt. Also Gewalt von Externen, also wie Sie sagen, von Kunden oder auch von Patienten im Bereich des Gesundheitswesens, haben oft andere Ursachen, also beispielsweise Folge von langen Wartezeiten etc., während betriebsinterne Gewalt ganz andere Gründe haben, wurden vorher auch schon Stichworte erwähnt, beispielsweise Dinge wie Neid, Eifersucht, Gewalt als Folge von Kränkung etc. Also die Unterscheidung basiert im Wesentlichen auf den unterschiedlichen Gründen, die dann wiederum auch unterschiedliche Ansätze für präventives Handeln hat.
Und die Range, also ich sag mal da, wo Gewalt anfängt und wo Gewalt aufhört, die ist ja auch unterschiedlich je nach Perspektive. Wie würden Sie denn sagen, was unter dem Begriff Gewalt, wenn wir von Gewalt am Arbeitsplatz sprechen, zu fassen ist?
Ja, es geht jetzt ja wenig um meine Definition. Es gibt eigentlich eine insgesamt allgemein akzeptierte Definition von der Internationalen Arbeitsorganisation, also die ILO, International Labour Organization, und die definiert Gewalt am Arbeitsplatz als all die Handlungen, wenn jemand im Rahmen seiner Tätigkeit entweder beleidigt oder bedroht oder auch körperlich angegriffen wird.
Ich würde ganz gerne erstmal auf die Ursachen nochmal schauen, wenn es um externe Gewalt sozusagen geht, die beim Arbeitsplatz kommt. Das Gefühl, überfordert zu sein oder nicht zu seinem Recht zu kommen, ungerecht behandelt zu werden. Das ist vielleicht so ein Erklärungsansatz bei der Person selbst, die aggressiv oder gewalttätig wird, als wenn er als Klient zum Beispiel kommt oder als Patient in ein Krankenhaus. Aber es gibt auch Rahmenbedingungen, die Ausbrüche noch fördern. Welche können das sein?
Es gibt natürlich zum einen materielle Gründe, also wenn jemand beispielsweise eine Tankstelle überfällt und dann halt der Überfall aus dem Ruder läuft und dann Gewalt die Folge ist. Das ist also materielle Gründe können sein, also dass jemand schlicht Geld möchte, aber das ist eher die Ausnahme, was der eher häufigere Fall ist. Darauf spielen Sie, glaube ich, auch an, sind sogenannte gewaltauslösende Reize. Das könnte beispielsweise sein, in Notaufnahmen, lange Wartezeiten.
Die haben Sie ja gerade auch schon erwähnt, ja.
Genau. Oder auch räumliche Begrenzungen, dass es beispielsweise keine Sitzgelegenheiten gibt, solche Sachen. Aber natürlich auch das Verhalten der Beschäftigten selbst. Wenn die selber unter Druck sind, dann kann es natürlich sein, also gestresst sind, dann kann es natürlich sein, dass erst verbale Gewalt von beiden Seiten vorkommt und dann aus sozusagen erst die Worte fliegen und dann halt tatsächlich auch die Fäuste.
Sie haben gerade Sitzgelegenheiten erwähnt. Auch sowas wie stressauslösende Momente könnte ich mir vorstellen, wie Wärme oder Kälte. Das kann dann tatsächlich ein Reiz sein, der das Ganze zum Überlaufen bringt.
Genau, tatsächlich. Allerdings eher Wärme als Kälte.
Das betrifft ja jetzt eher die Gewalt von betriebsfremden Personen. Wie sieht es denn innerhalb der Unternehmen aus? Also welche Rolle spielen zum Beispiel Unternehmenskultur und Hierarchien? Vielleicht haben Sie auch mal ein Beispiel für uns.
Eine ganz, ganz zentrale Rolle natürlich. Es gibt Studien jetzt speziell auf den Aspekt der psychischen Gewalt, also Mobbing, solche Sachen. Da ist es so, dass bei weit über 50% der Fällen der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte, also die Führungskraft, mindestens beteiligt ist. Ja? Also entweder, dass dieses Mobbing von der Führungskraft sogar ausgeht, man spricht dann auch von Bossing, oder dass mindestens die Führungskraft davon weiß und dieses Mobbing stillschweigend duldet bzw. toleriert.
Und das heißt, diese Kultur des Wegschauens, so nenne ich es mal, die hat Folgen, die auch nicht nur die Person betreffen, die da gemobbt wird, sondern die hat Folgen fürs gesamte Team.
Genau, definitiv. Also dann fühlen sich ja Leute fast schon eingeladen, sich an Mobbingaktivitäten zu beteiligen. Das heißt natürlich umgekehrt, also positiv formuliert im Sinne der Prävention, dass eine Kultur des Nichtduldens, also einer Null-Toleranz-Kultur, auch dann der Ansatz zur Verbesserung des Klimas ist.
Wir werden uns diesen Bereich auch später in der Sendung nochmal ganz konkret und vertiefend anschauen. Ich will am Anfang nur noch mal schauen auf die Bedeutung des Ganzen. Bei all den Beispielen, die wir gerade besprochen haben, klingt ja durch, dass Arbeitgebende deutlich in der Hand haben, ob Streit oder einen Konflikt im Team bei der Arbeit eskaliert. Was wissen wir über die Folgen, wenn zum Beispiel Mobbing, wenn zum Beispiel psychische Gewalt, Anschreien und so etwas als Arbeitsalltag stattfindet?
Es gibt zwei Arten von Folgen. Es gibt natürlich Folgen auf Seiten der Beschäftigten, also der Betroffenen. Da stehen dann eindeutig die psychischen Folgen im Vordergrund. Also beispielsweise könnte die Folge von solchen Kränkungen oder Mobbingaktivitäten beispielsweise Schlaflosigkeit, Depressionen etc. sein. Aber auch für die Arbeitgeber selber entstehen natürlich Kosten, also betriebswirtschaftliche Kosten, beispielsweise in Form von Arbeitsunfähigkeit, Produktionsausfall, Verschlechterung des Klimas, was dann auch zu entweder innerer Kündigung oder auch zu tatsächlicher Kündigung führen kann. Also es entstehen Kosten sowohl auf Seiten der Beschäftigten als auch des Arbeitgebers.
Und dann schauen wir nochmal auf die Pflicht des Arbeitgebers, denn die gibt's ja auch, einzuschreiten bzw. präventiv zu handeln. Geregelt wird das durch das Arbeitsschutzgesetz zum Beispiel.
Genau, insbesondere durch das Arbeitsschutzgesetz. Häufig gibt es auch Betriebsvereinbarungen oder Dienstvereinbarungen, aber allein schon durch das Arbeitsschutzgesetz, genau.
Und da gibt es diesen wenig attraktiven Begriff der Gefährdungsbeurteilung. Können Sie noch mal genau sagen, welche Aufgabe durch die Gefährdungsbeurteilung beim Arbeitgeber liegt?
Also Gefährdungsbeurteilung bezieht sich natürlich jetzt nicht nur auf Gewaltunfälle, sondern auf Arbeitsunfälle insgesamt. Also Arbeitgeber sind gehalten, dass sie im Rahmen dieser sogenannten Gefährdungsbeurteilung oder Gefährdungsanalysen halt schauen, wo können für die Beschäftigten Gefahren bestehen. Und was relativ neu ist, dass ein Teil dieser Gefährdungsbeurteilungen auch die psychischen Belastungen sein müssen. Allerdings ist es so, dass insbesondere kleinere Betriebe diesen Aspekt der psychischen Belastungen tatsächlich kaum untersuchen.
Und wenn aber mein Arbeitgeber zu den kleineren mittelständischen Unternehmen gehört, wo genau die psychische Belastung noch gar nicht berücksichtigt wird bei einer Gefährdungsbeurteilung, was droht dem Arbeitgeber bzw. welche Sanktionsmöglichkeiten gibt es da, damit ich einfordern kann, dass das auch passiert künftig?
Also die Unfallversicherungsträger, in dem Fall wären es dann eher wahrscheinlich die Berufsgenossenschaften, die haben sogenannte Aufsichtspersonen, die solche Betriebe dann untersuchen und auch beraten. Tatsächlich ist es so, dass die Berufsgenossenschaften halt personell nicht so sehr gut ausgestattet sind, sodass eigentlich Betriebe tatsächlich relativ selten von diesen sogenannten Aufsichtspersonen besucht werden.
Gefahren zu einem Arbeitsplatz, wie umgehen mit Gewalt beim Job, das ist das Thema bei Campus und Karriere. Und Sie kennen das vielleicht, manchmal muss erst etwas Dramatisches passieren, bevor gehandelt wird. So ist ein umfangreiches Schutzmodell für Mitarbeitende, die mit Publikumsverkehr zu tun haben, in Aachen entstanden. Anstoß dazu gegeben hatte ein fürchterliches Ereignis in einem Jobcenter 2007. Damals hatte eine Kundin dort Mitarbeitende mit einer Waffe bedroht und sie schließlich als Geisel genommen. Ihr war die Unterstützung gestrichen worden und sie wollte jetzt das Geld erpressen. Diese Geiselnahme ist von der Polizei beendet worden, ohne dass jemand körperlich Schaden genommen hat. Verantwortliche haben danach aber ihre Schlüsse aus diesem Fall gezogen und entstanden ist das Aachener Modell. Was sich dahinter verbirgt, fragen wir diejenige, die das Ganze miterdacht hat, gleich. Beschimpfungen oder körperliche Attacken. Mitarbeitende in deutschen Jobcentern zum Beispiel erleben das durchaus. Oder auch Menschen in Bürgerbüros einer Kommune oder an der Kasse im Supermarkt. Eben überall dort, wo Publikumsverkehr herrscht. Weder verbale noch physische Gewalt sollten vom Arbeitgeber toleriert werden. Das haben wir gerade schon besprochen. Im Arbeitsschutzgesetz ist festgelegt, dass die Gefährdung des Personals erst beurteilt werden muss, um dann die Zahl möglicher Übergriffe durch Maßnahmen zu reduzieren. Gewaltprävention, ganz klassisch. Ein Modell dafür ist das Aachener Modell. Etabliert wurde es 2007 nach einer Geiselnahme im Aachener Jobcenter, darum der Name. Katrin Pessler war Miterdenkerin, Mitautorin dieses Modells. Heute leitet sie den Fachbereich Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit der Stadt Aachen. Ich grüße Sie.
Hallo, guten Tag.
Wenn Mitarbeitende beschimpft werden, ist das ja sicherlich eine andere Art der Bedrohung, als wenn sie geschubst oder angespuckt werden oder sogar mit der Waffe bedroht. Und das ist genau das, worauf Ihr Modell abzielt, auf diese Unterschiede der Bedrohung.
Genau, das Spektrum der Gewalt ist ja sehr vielfältig, so wie Sie das auch anmoderiert haben. Und unsere Überlegung 2008, 2009 war eben genau die, dass sich die Formen der Gewalt in vier Stufen einteilen lassen, nämlich nach der strafrechtlichen Relevanz, nach den Unfallfolgen oder nach den Folgen eines Übergriffes und auch die Häufigkeit, wie häufig sie vorkommen, haben wir damals in unsere Überlegung mit einfließen lassen. Daher vier Stufen des Aachener Modells.
Und warum ist es ein Vorteil, beziehungsweise was bringt es, wenn ich diese unterschiedliche Gefährdungslage in ein Stufenmodell packe?
Also es bringt den klareren Blick auf die Situation. Also als wir vor 15 Jahren damals noch mit den Kollegen der Kriminalprävention der Polizei Aachen uns an dieses Thema herangewagt haben. Und so muss man das auch sehen. Gewaltprävention war vor 15, 20 Jahren, hat niemand wirklich auf dem Fokus, auf dem Schirm gehabt. Damit beschäftigt haben wir schnell festgestellt, dass es nichts bringt, in der Präventionsarbeit mit einer Art Gießkanne über die verschiedenen Bereiche zu gehen, sondern unser Slogan war damals und ist er auch heute noch, dass Prävention wirklich mit Augenmaß stattfinden muss. Mit verbalen Übergriffen müssen sie mit anderen Strategien begegnen als Übergriffe mit Waffen und Werkzeugen. Daher die vier Gefährdungsstufen und es hat sich in der Praxis wirklich bewährt, erstmal sauber zu analysieren, welche Art von Gewalt habe ich und dann Maßnahmen zu planen.
Wir wollen jetzt nicht die einzelnen vier Stufen detailliert durchgehen, aber vielleicht mal als Illustration für diejenigen, die das Modell nicht kennen. Wenn wir jetzt Gefahrenstufe 2 nehmen, darunter fassen Sie im Aachener Modell Handgreiflichkeiten, sexuelle Nötigung und auch körperliche Gewalt, dann hat das ja erstmal durchaus strafrechtliche Relevanz. Und Sie leiten aus dieser Gefährdungsstufe dann auch Empfehlungen ab, wie dann gehandelt werden soll und was die Voraussetzungen dafür sind, dass gehandelt werden kann. Was wäre das denn in Gefahrenstufe 2 zum Beispiel?
Also in Gefahrenstufe 2, wie Sie es gesagt haben, da geht es wirklich gegen den menschlichen Körper, körperliche Übergriffe. Das heißt Verwaltungsangestellte. Und wir haben uns ja erstmal, als wir das Aachener Modell entwickelt haben, Verwaltungsbetriebe angesehen. Verwaltungsmitarbeitende sind nicht dafür ausgebildet, diese Situation zu deeskalieren. Das heißt, in dieser Situation kommt es darauf an, dass Sicherheit von Profis hergestellt wird. Das heißt, Sicherheitsdienst oder auch die Kolleginnen und Kollegen der Polizei, die diese Situation deeskalieren sollen. Im Umkehrschluss, was heißt das für eine gute Vorbereitung für betriebliche Maßnahmen? Das heißt, dass wir hier ein zweistufiges Alarmierungssystem benötigen, das bei verbalen Übergriffen eben signalisiert, Kolleginnen und Kollegen, kommt in mein Büro, unterstützt mich, ich brauche hier Hilfe. Bei Stufe 2 körperlicher Gewalt, Handgreiflichkeiten und Übergriffen bleibt aus dem Büro fern. Ich brauche professionelle Unterstützung, eben wenn vorhanden ein Sicherheitsdienst oder ein geschulte Kolleginnen und Kollegen in Sachen Deeskalation oder Kolleginnen und Kollegen der Polizei.
Frau Pessler, da, wo Sie das genau beschreiben, wird vielleicht auch noch mal klar, dass, was Sie schon erwähnt haben, aber eher so nebenbei, dass es dafür natürlich wichtig ist, dass ich erstmal analysiere, welche Gefahren möglicherweise bei meinem Arbeitsplatz tatsächlich vorhanden sind, ganz konkret.
Genau, also das ist sehr wichtig, dass man in seine Dokumente schaut, also wie viel Strafanzeigen, wie viel Hausverbote, wie viel Übergriffe fanden statt. Weil das Problem, was wir immer wieder feststellen, ist, dass viele Personen, viele Führungskräfte, viele Mitarbeiter sagen, die Gewalt nimmt zu. Und wenn dann Leute wie wir vom Arbeitsschutz kommen oder auch Kollegen von der Kriminalprävention dann sagen, ja, dann zeigt uns doch mal eure Hausverbote, eure Unfallanzeigen, dann sieht man eben, dass in der Dokumentation, ich meine, das hat sich in den letzten Jahren auch schon sehr verbessert, aber dass eben da wenig, sehr wenig dokumentiert wird. Und um da an diesem Gefühlten, also diesem Bauchgefühl was entgegenzusetzen, ist es eben wichtig, da nachzufragen und zu gucken, ja, was passiert tatsächlich vor Ort.
Und damit wird das Ganze ja auch nicht nur zu einem persönlichen Problem für den Mitarbeitenden, die Mitarbeitende, sondern es wird auf die nächste Stufe gehoben, indem ich das analysiere und die Verantwortung trägt dann der Arbeitgeber, bevor ein Arbeitnehmer überhaupt handeln kann. Aus Ihrer Erfahrung, wird diese Verantwortung inzwischen deutlicher gesehen und auch wahrgenommen?
Ja, auf alle Fälle. Also das Thema Gewaltprävention, da kommt keine Vorgesetzte, die in dem Bereich mit schwierigen Kunden arbeiten, vorbei.
Und an dieser Stelle muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, dass das Aachener Modell Schule gemacht hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie schulen Mitarbeitende, aber sie schulen auch andere Verwaltungen zum Beispiel. Und zu ihrem Schutzkonzept in Aachen gehört auch, dass sie ihre Mitarbeitende, wie gesagt, regelmäßig schulen, wie sie in schwierigen Situationen mit den Kundinnen und dem Kunden umgehen können. Was sind denn Inhalte eines solchen Trainings?
Wir haben seit 2017 ein Deeskalationstrainer, das ist der Volker Haupt, der regelmäßig die Deeskalationstrainings durchführt. Und auch da ist es uns wichtig, dass der Volker Haupt wirklich in die Bereiche reingeht, sich erstmal die Arbeitsbedingungen vor Ort anguckt. Also es ist was anderes, ob er Politessen auf der Straße schult oder eben Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter im Jugendamt, die im Büro sitzen. Also er macht sich erstmal ein Bild von der Lage, schaut, was könnten so gefährliche Situationen sein, was berichten die Kollegen, und dann geht es darum, mit den Kollegen gemeinsam diese Situationen zu reflektieren. Und er gibt eben dann Deeskalationsstrategien, Kommunikationsstrategien, aber in diesen Trainings werden auch immer Abwehrtechniken geübt. Das Feedback, was mir der Herr Haupt ab und zu auch dann so gibt, ist, dass viele Kolleginnen und Kollegen gar nicht mehr gewohnt sind, laut mal zu schreien und Stopp zu schreien. Also schon alleine das in dem Seminar mal zu üben, ganz laut zu sagen, Stopp, das ist eben auch Teil des Deeskalationstrainings.
Also laut werden und eigene Grenzen setzen und auch erkennen vielleicht. Ne?
Genau.
Wenn es zu einer gewaltsamen Situation gekommen ist, gehört natürlich auch eine Nachsorge dazu. Denn so ein Ereignis kann ja massive Folgen haben. Darüber werden wir hier auch in der Sendung sprechen, beziehungsweise haben es schon getan. Wie sollte denn aus Ihrer Sicht eine Nachsorge aussehen?
Also das gehört natürlich dazu, dass Betroffene sich der Führungskraft oder Kollegen erstmal anvertrauen, dass so eine Situation passiert ist. Dass dann auch schnell professionelle Hilfe organisiert wird. Das kann man auf unterschiedlichen Wegen tun. Es gibt Betriebe, die bilden psychologische Erstbetreuende aus. Das ist das Modell, Kolleginnen, Kollegen unterstützen Kollegen. Wir hier in Aachen haben eine Situation, dass wir zwei ausgebildete Psychologinnen in der psychosozialen Mitarbeiterberatung haben. Und die Kolleginnen gehen, wenn sie von einem Gewaltvorfall erfahren, bieten die Hilfe an und unterstützen die Kolleginnen und Kollegen vor Ort im Rahmen von einigen Terminen dann auch.
Es gibt viele, die sich gar nicht trauen vielleicht oder nicht wollen, über diese Gewalterfahrung auch zu berichten. Und auch darum geht es in diesen Trainings, so habe ich es jetzt verstanden, da zu sensibilisieren und eine Offenheit zu kommunizieren, damit über solche Vorfälle auch gesprochen werden kann überhaupt.
Absolut richtig. Bei uns bei der Stadt Aachen ist es Standard, nach einem gewalttätigen Vorfall, der zur Anzeige gebracht wird, auch immer noch mit den Beschäftigten, aber auch mit den Vorgesetzten immer die Situation nochmal zu reflektieren, um daraus zu lernen, was kann man besser machen. Und das Anzeigenverhalten hat sich bei uns in den letzten Jahren auch wirklich geändert. Es werden viel mehr Dinge angezeigt. Ja, wir gehen sehr offensiv mit diesem Thema um. Und sind da auch sehr gut unterwegs, würde ich mal sagen, das eben auch zu publizieren. Ja.
Vielen Dank. Katrin Pessler war das. Sie hat das Aachener Modell mitentwickelt, um Bedrohungen und Übergriffe am Arbeitsplatz zu reduzieren. Inzwischen haben, wie gesagt, viele andere dieses Modell übernommen und damit gehört die Stadt zu den Vorreitern in Sachen Gewaltprävention. I've been seeing double. Gerade haben wir gehört, was Mitarbeitende etwa in Aachen in regelmäßigen Trainings lernen, um sich selbst besser schützen zu können vor gewaltvollen Übergriffen und wie sie deeskalierend wirken können. Wie das ganz konkret abläuft, das hat uns nochmal interessiert und was die Teilnehmenden aus einem solchen Seminar für ihren Arbeitsalltag mitnehmen. Und deshalb haben wir Ingo Wagner für Campus und Karriere gebeten, ein solches Training zu besuchen. Und er hat sich einen ganz konkreten Einblick verschafft.
Körpersprache und Körperhaltung ist eine Form der Kommunikation. Und hier kann ich schon ganz, ganz viel steuern. Also einmal von der Kommunikation her kann ich viel steuern, aber auch was den Selbstschutz angeht, um entsprechende Distanzen halten zu können. Wie stehe ich? Wo habe ich meine Hände? Habe ich ein freundliches Auftreten oder nicht? Also da kann ich ganz, ganz viel schon steuern.
Sagt Volker Haupt. Der 56-Jährige steht vor einer Gruppe von 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jugendamtes und klärt mit ihnen, wie Konflikte vermieden und vielleicht sogar gewalttätige Angriffe auf der Arbeit verhindert werden können. Schon die Art, wie jemand angesprochen wird, kann viel bewirken. Volker Haupts Schülerinnen und Schüler haben aus dieser Einheit einiges mitgenommen.
Gut für Gesprächsstarts, wenn die konfliktreich werden könnten, sind ja Ich-Botschaften beispielsweise, ne? Also dass man nicht reingeht und sehr konfrontativ den Fehler bei dem Gegenüber sucht, sondern sagt, die und die Situation habe ich wahrgenommen oder die und die Eindrücke wurden mir geschildert und ich würde mir wünschen, dass man nicht direkt dieses Du-Du-Du nutzt, sondern ja möglichst Ich-Botschaften sendet.
Erklärt Johanna Bergstein. Die junge Frau ist Sachbearbeiterin im Allgemeinen Sozialen Dienst bei der Stadt Aachen. Eine Anlaufstelle für Familien, die soziale Unterstützungsleistungen in Anspruch nehmen wollen. Sie selbst hat sich in ihrem Beruf noch nie in einer gefährlichen Situation befunden. Aber sie weiß von Kollegen, die schon heikle Lagen erlebt haben. Im Gewaltpräventionstraining lernen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamtes, was in solchen Situationen zu tun ist. In erster Linie geht es darum, zu deeskalieren, um schwere Konflikte gar nicht erst entstehen zu lassen. Das fängt schon bei der Körpersprache an, weiß Johanna Bergstein.
Prinzipiell erstmal einen freundlichen Gesichtsausdruck, ne, Blickkontakt halten, Lächeln andeuten, freundliches Auftreten, möglichst offen, also Arme nicht verschränkt im ersten Kontakt, aber eben auch, dass man nicht allzu nah miteinander steht, sondern 1 bis 2 Armlängen Abstand hält. Und ich würde sagen, das sind so die Grundsachen.
Und, das erklärt Volker Haupt seinen Seminarteilnehmenden auch, die Stimme kann gezielt eingesetzt werden, um eine Situation zu entspannen und nicht weiter eskalieren zu lassen. Volker Haupt:
Wir reden etwas leiser als das Gegenüber. Also wenn jemand laut ist, bin ich auch laut, nur etwas leiser. Wir reden etwas langsamer als das Gegenüber. Wenn jemand sehr, sehr schnell spricht, dann rede ich nicht langsam, also nicht das Gegenteil, sondern ich rede auch schnell, aber etwas langsamer als das Gegenüber. Und ich gestikuliere etwas langsamer als mein Gegenüber. Es geht darum, Situationen insgesamt zu entschleunigen.
Entschleunigt werden kann eine Konfliktsituation aber nicht nur durch Körpersprache oder Kommunikation. Wird ein Gesprächspartner sehr zornig, ist Entschleunigung eine gute Variante, um Druck aus der Situation zu nehmen.
Entschleunigen kann ich, indem ich sage, ich öffne gerade mal das Fenster. Oder indem ich auf einen Vorgesetzten verweise oder indem wir eine andere Räumlichkeit aufsuchen. Also es geht darum, Entschleunigung reinzubringen, weil die Menschen erstmal aufgebracht sind. Und solange die Menschen emotional aufgebracht sind, ist es ganz, ganz schwer, sie inhaltlich zu erreichen. Ziel muss es also sein, die Menschen bei den Emotionen abzuholen, um dann den Sachverhalt entsprechend klären zu können.
Volker Haupt macht solche Schulungen zur Gewaltprävention seit 6 Jahren für die Stadt Aachen. Inzwischen gibt es dieses Training in allen Bereichen der Verwaltung.
Es ist kein Modellprojekt mehr, sondern es ist fest verankert. Es hat wirklich als Projekt angefangen. Das ist fester Bestandteil in der Stadtverwaltung Aachen. Ich schule alle Bereiche der Verwaltung, die im kundenintensiven Kontakt sind. Das geht bei der Kita los und hört auf beim Rettungsdienst und beim Ordnungsamt. Ja, also wirklich alle Bereiche der Verwaltung, die werden intervallweise geschult. Das hat was damit zu tun, wie die Gefährdungsbeurteilungen gemacht werden und sehen mich dann auch regelmäßig in den Trainings wieder. Weil hier ist es wichtig, dass wir eine gewisse Nachhaltigkeit schaffen.
Auf die Frage, ob denn Fälle von Bedrohungen und körperlichen Angriffen bei den Mitarbeitenden der Stadt Aachen stark zugenommen haben, muss Volker Haupt lächeln. Die Frage hat er schon oft gehört.
Ich nenne mal eine Zahl. 13. In den letzten Jahren hatten wir nicht mehr als 13 körperliche Übergriffe bei ungefähr 6.400 Bediensteten. Wenn man das jetzt mal hochrechnet, ist das im Promillebereich. Andererseits habe ich aber auch viele von diesen Menschen kennengelernt in der Nachsorge. Und wenn sie diesen Menschen ins Gesicht gucken müssen, dann ist mir das egal, ob das im Promillebereich ist, dann ist das dramatisch. Ja, also wer einen körperlichen Übergriff erlitten hat, dem merkt man das auch an. Die Menschen sind durch.
Und deshalb legt Volker Haupt in seinen Seminaren auch Wert darauf, die Mitarbeitenden der Stadt auf echte körperliche Konfrontationen vorzubereiten. Dabei geht es nicht darum, sie etwa zu Karatekämpfern auszubilden, sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, sich aus einer bedrohlichen Lage befreien und schnell in Sicherheit bringen zu können. Bei einer Übung müssen die Seminarteilnehmenden zum Beispiel einen sich bedrohlich nähernden Angreifer durch einen Stoß vor die Brust ins Wanken bringen und gleichzeitig durch einen Schrei erschrecken.
Großen Schritt und brüll ihn an, der braucht das.
Okay. Weg! Und sich danach in Sicherheit bringen. So etwas sollen die Mitarbeitenden der Stadt natürlich nur in absoluten Notfällen tun. Deeskalation steht immer im Vordergrund. Und so hat es auch Nicole Hallen, Schulsozialarbeiterin an einer Förderschule, aus dem Seminar mitgenommen.
Ich fand es gut, ein Handwerkszeug zu kriegen, dass ich mich auch im Notfall wehren kann. Also wenn ich es vorher nicht geschafft habe, die Situation zu deeskalieren. Also dass ich da eher gucke, dass ich es gar nicht so weit kommen lasse, dass da vielleicht ein Elternteil handgreiflich mir gegenüber wird oder Gegenstände auf mich schmeißt.
Aber für den Fall, dass es doch mal so weit kommt, traut sie sich jetzt mehr zu.
Wenn es passiert, dass ich irgendwas in der Hand habe und weiß, ich kann mich doch noch wehren und ich muss es nicht über mich ergehen lassen. Und nicht hoffen, dass jetzt irgendeine starke Person kommt, die mich rettet, sondern dass ich versuche, mich selber zu retten dann.
Nicole Hallen formuliert hier das Ziel des Gewaltpräventionstrainings. Das Selbstbewusstsein der Teilnehmenden wird so gestärkt, dass sie sich tatsächlich im Ernstfall selbst retten können.
Ingo Wagner war bei einer Präventionsschulung für Jugendamtsmitarbeitende der Stadt Aachen dabei. Und nach wie vor im Studio ist Holger Pressel, der sich für seine Publikationen intensiv mit der Forschung zum Thema Gewalt am Arbeitsplatz auseinandergesetzt hat. Herr Pressel, ich habe gerade schon eingeordnet, dass die Stadt Aachen da offenbar sehr vorbildlich ist, wenn es um Schulungen und Gewaltprävention geht. Wir haben gerade auch schon gehört, dass so mittelständische kleine Unternehmen sich bei psychischer Gewalt, ich sag's mal vorsichtig, eher zurückhalten. Wie ist Ihre Einschätzung grundsätzlich? Ist die Stadt Aachen mit all dem, was sie da tut, eher die Ausnahme unter Arbeitgebenden?
Also Aachen ist auf alle Fälle so eine Art Best Practice oder Benchmark. Also Aachen ist sicherlich so eine Vorbildkommune. Das ist klar, ist, glaube ich, nicht die Ausnahme. Es gibt beispielsweise in Nordrhein-Westfalen ein ganzes Präventionsnetz, sicher im Dienst heißt das, also nicht nur auf Kommunen bezogen, sondern den gesamten öffentlichen Dienst. Allerdings muss man sagen, dass das Aachen-Modell, so gut es auch ist, natürlich nicht auf alle Branchen übertragbar ist. Also beispielsweise gibt es dort ja auch so Instrumente wie beispielsweise Erteilen von Hausverboten. Das geht natürlich mit Blick auf Krankenhäuser oder Pflegeheime nicht. Man kann ja den Patienten, die dort liegen, kein Hausverbot erteilen.
Wie gehen die dann damit um, wenn ein Patient zum Beispiel übergriffig wird, vielleicht auch sexuell übergriffig wird bei einer Krankenschwester?
Wir hatten ja vorher schon in dem ersten Teil gesprochen über die Bedeutung der Kultur, also die Unternehmenskultur, in dem Fall die Kultur in einem Pflegeheim oder Krankenhaus, ist tatsächlich das A und O. Wichtig ist, dass solche Vorkommnisse nicht tabuisiert werden, so nach dem Motto, stell dich nicht so an, da reden wir nicht drüber, sondern wichtig ist ein offener Umgang, sodass Betroffene, die solche schrecklichen Ereignisse erleben müssen, sich ermutigt fühlen, auch die Dinge anzusprechen und auch entsprechend dann unterstützt werden, gerade in psychosozialer Hinsicht.
Wir haben gerade von der Frau Pessler gehört, dass auch die Dokumentation solcher Fälle furchtbar wichtig ist, um auch überhaupt zu wissen, womit habe ich es denn zum Beispiel auf meiner Station in meinem Krankenhaus zu tun, mit welcher Art von Gewalt?
Genau, definitiv. Also die Dokumentation, beziehungsweise der erste Schritt davor ist ja die Meldung, also das Meldewesen. Es können ja nur Sachen dokumentiert werden, die auch gemeldet werden, ist tatsächlich ganz, ganz wichtig, weil ja die Dokumentation die Basis letztlich für Verbesserungen ist in puncto Organisation, Personaleinsatz etc. Leider ist es tatsächlich so, dass viele Fälle erst gar nicht gemeldet werden und somit natürlich auch nicht dokumentiert werden können.
Was glauben Sie, woran das liegt, dass Menschen nicht Bescheid geben im Kollegium, bei ihren Vorgesetzten, wenn ihnen solche Art Gewalt, egal in welcher Form, passiert?
Seine wesentlichen zwei Gründe. Der eine Grund ist eigentlich sehr, sehr ernüchternd. Der Hauptgrund ist tatsächlich der, dass Betroffene deswegen nichts melden, weil sie sich von der Meldung schlicht nichts versprechen. Also so nach dem Motto, warum soll ich ein Ereignis melden? Es ändert sich anschließend sowieso nichts. Ja, das ist der Hauptgrund tatsächlich. Da gibt es also auch entsprechende Befragungen. Also es ist nicht nur meine persönliche Auffassung, da gibt es entsprechende Zahlen, Studien. Und der zweite Grund ist, dass insbesondere im Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens auch viele Beschäftigte meinen, es gehört zu ihrem Job halt leider dazu, solche Erfahrungen machen zu müssen.
Das heißt, es geht hier auch darum zu sensibilisieren dafür, dass das nicht okay ist. Und da sind wir wieder bei der Null-Toleranz-Strategie, richtig?
Definitiv. Also ein Stück weit wiederholt sich's, ja. Die Unternehmenskultur ist tatsächlich der Schlüssel zu vielem.
Das ist aber durchaus Aufwand, der da betrieben werden muss. Also ich muss ein Konzept entwickeln und ich muss auch dranbleiben und das Ganze weiter beobachten, weil sich Dinge verändern.
Ja, es ist schon einerseits Aufwand, aber es sind natürlich auch Investitionen, die sich definitiv lohnen. Ich hatte ja vorher schon, als Sie nach den Folgen gefragt hatten, berichtet, dass Gewalt sowohl auf Seiten der Betroffenen, also der Beschäftigten, als auch des Arbeitgebers negative Folgen hat. Und so gesehen ist die Investition in Prävention definitiv auch in betriebswirtschaftlicher Hinsicht sehr, sehr lohnend.
Wir haben jetzt, und dafür steht ja auch das Aachener Modell, so viel über externe Gewalt gesprochen, verursacht durch Kunden, Besucherinnen oder Klienten. Gewalt kann aber auch durch Vorgesetzte oder Kolleginnen und Kollegen erfolgen. Und darum soll es gleich gehen hier bei Campus und Karriere. Unser Thema heute: Gefahrenzone Arbeitsplatz. Wie umgehen mit Gewalt beim Job? Wir hören Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Klar ist, wo Menschen zusammenarbeiten, da treffen unterschiedlichste Meinungen aufeinander und auch Emotionen können mal hochkochen. Die sprichwörtlich dicke Luft ist nicht das Problem, wenn dann ein klärendes Gespräch auf Augenhöhe erfolgt. Aber die miese Stimmung kann eben auch in psychische Gewalt münden und kippen. Das aktuelle Buch von Holger Pressel, Aggression und Gewalt am Arbeitsplatz, beschäftigt sich auch mit dieser Form der Übergriffe. Herr Pressel, man sagt ja so schön, der Fisch stinkt vom Kopf her. Betrifft sicherlich auch diesen Bereich, also die Führungskräfte in einem Unternehmen. Welche Rolle haben die, wenn es um Gewalt innerhalb der Belegschaft geht?
Die Führungskräfte haben eine ganz zentrale, also die zentrale Rolle in diesem Zusammenhang. Zum einen ist es so, dass es Studien gibt, die belegen, dass Führungskräfte teilweise selber die Verursacher von solchen Formen von psychischer Gewalt sein können. Das ist das eine. Aber selbst wenn sie selber nicht die Verursacher sind, ist es natürlich wichtig, dass wenn sie von solchen Ereignissen Kenntnis bekommen, dann konsequent einschreiten und entsprechendes Handeln unterbinden. Sie müssen also solche Aktivitäten stoppen.
Das heißt aber auch, Sie müssen da dran sein und es erstmal mitbekommen und auch als Problem tatsächlich begreifen.
Genau. Und dazu gehört natürlich auch, weil Sie tatsächlich ja nicht jeden Dialog und ja jede Form von Kommunikation mitbekommen können, ist es halt wichtig, dass Sie ein Klima schaffen. Und da haben Sie ja eine Vorbildfunktion als Führungskräfte, das ermöglicht, dass Betroffene sich trauen, solche Dinge anzusprechen, ohne Angst haben zu müssen, dass ihnen daraus irgendwelche Nachteile entstehen. Also man spricht da auch von einem Klima der psychosozialen Sicherheit.
Also Nachteile im Sinne von tatsächlich entweder negieren, stell dich nicht so an, oder tatsächliche Nachteile im Sinne von, du machst Probleme, deshalb wird es für dich, was weiß ich, das nächste Projekt zum Beispiel nicht geben.
Genau. Oder dass halt auch aus dem Kollegenkreis solche Vorwürfe artikuliert werden, so nach dem Motto, du bist ein Verräter oder ein Nestbeschmutzer oder wie auch immer. Solche Nachteile und solche, wenn jetzt sich jemand da outen würde und dieses Klima wäre halt nicht so, dass man sich ohne Angst vor Nachteilen äußern könnte, dann könnte natürlich so eine Äußerung auch der Ausgangspunkt für länger anhaltendes Mobbing oder Ausgrenzungsstrategien sein.
Sie beschreiben zum Beispiel auch in Ihrem Buch, dass der destruktive Führungsstil ein klares Gefährdungspotenzial hat. Wir haben in der Umfrage ganz am Anfang der Sendung auch gehört von Tränen, die am Arbeitsplatz fließen. Wie verhält sich eine Führungskraft, die destruktiv führt, genauso wie Sie es gerade beschrieben haben?
Also destruktives Führen kann also mindestens in zweierlei Hinsicht passieren. Also zum einen tatsächlich, dass eine Führungskraft Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern anschreit oder halt niedermacht, teilweise auch vor Dritten. Ja, das ist so extrem, aber eine bisschen abgeschwächte Form von destruktiven Führung kann auch sein, dass Führungskräfte so ihre Beschäftigte ausnutzen.
Haben Sie vielleicht ein Beispiel?
Ja, ein Beispiel ist, dass eine Berufsanfängerin, die also wahnsinnig motiviert ist, dass der gesagt wird, sie solle jetzt für ein Führungskräftemeeting eine Präsentation zu irgendeiner Aufgabenstellung machen und sie dürfe es dann selber auch präsentieren und die junge Beschäftigte sich dann halt so richtig reinkniet, jeden Abend bis 22 Uhr oder so arbeitet und dann am Tag der eigentlichen Präsentation ihr Chef sagt, ja, vielen Dank für die tolle Arbeit, ich präsentiere es.
Also sich sozusagen mit fremden Federn schmückt.
Genau, und dann würde sich natürlich in dem Fall die junge Kollegin natürlich ausgenutzt fühlen und wäre natürlich mindestens mal sehr betroffen oder traurig.
Was ist eine Erklärung für diesen destruktiven Stil? Denn es ist, glaube ich, nichts, was nur wenige Menschen kennen, sondern der ist durchaus noch verbreitet in Deutschland.
Gibt es sicherlich unterschiedliche Ursachen, ist, glaube ich, ein Stück weit, korreliert, glaube ich, schon ein bisschen mit dem Alter. Also ich denke, das schon so oldschool. Führungskräfte vielleicht eher so einen Führungsstil an den Tag legen und Jüngere da vielleicht eher ein bisschen gesunde Führung, ist ja der Gegenbegriff zu destruktiver Führung, einen anderen Führungsstil haben. Manchmal ist es natürlich auch so, das muss man dann zur Ehrenrettung der Führungskräfte sagen, dass Führungskräfte häufig selber ja sehr unter Druck sind, also in so einer gewissen Sandwich-Position sind und dann aus einer gewissen Anspannung oder vielleicht auch Überforderung dann diesen destruktiven Führungsstil an Tag legen, weil sie denken, dass sie ihre Ziele erreichen.
Oder weil sie die nächsthöhere Ebene ebenso erleben.
Auch das, ja, genau.
Ich würde ganz gerne nochmal ins Praktische gehen, nämlich die Frage, wie kann ich denn, wenn ich entweder selber Führungskraft bin oder wenn ich Kollegin bin, umgehen mit bestimmten Situationen? Also einmal zum Beispiel das Mobbing im eigenen Team, das ist, glaube ich, nicht so selten. Wie soll ich mich richtig verhalten, wenn ich erlebe, dass eine Kollegin, ein Kollege gemobbt wird?
Also auf keinen Fall natürlich einfach das sozusagen ertragen, so nach dem Motto, ist halt so, ja, das wäre natürlich das Schlimmste. Also wichtig ist tätig zu werden. Tätig zu werden kann innerhalb des Betriebs sein, also dass man Personen seines Vertrauens anspricht, also entweder andere Kollegen oder jemand aus Personalbereich oder Betriebsrat oder so, Interessensvertretung. Und die zweite, also ergänzend, im privaten Umfeld, also im Freundeskreis, Familie etc., also sich Unterstützung suchen, ist die eine Strategie.
Das ist dann aus der Sicht desjenigen, der gemobbt wird. Aber wenn ich es beobachte?
Also wenn man es beobachtet, also als, sag mal, mittelbar betroffenes Teammitglied, dann wäre es natürlich gut, den Verursacher anzusprechen, so nach dem Motto, hör doch auf damit und oder halt tatsächlich die Führungskraft.
Es geht ja auch darum, das frühzeitig zu erkennen, dass hier irgendwas falsch läuft. Was sind denn so klassische Warnsignale? Gibt es die?
Ja, die gibt es natürlich. Also klassische Warnsignale könnten sein, dass jemand, der oder die normalerweise immer zum Mittagessen mitgeht mit dem Team, plötzlich nicht mehr mitgeht. Oder ja, zu irgendwelchen Feierabendbieraktivitäten etc. nicht mehr mitgeht. Also das, sich zurückzieht letztlich.
Ja, Rückzug und das soziale Meiden, genau. Sozusagen. Wie soll ich denn als Teammitglied reagieren, wenn ich mitbekomme, dass da Streit herrscht oder sich jemand im Tonfall greift? Eigentlich geht mich das ja erstmal nichts an, wenn zwei erwachsene Menschen miteinander ringen.
Ja, würde ich widersprechen. Ich finde schon, dass ein das, was angeht, es hat im weiteren Sinn auch mit Zivilcourage zu tun. Also ich finde schon, dass jedes Teammitglied die Verantwortung dafür hat oder haben sollte, dass das Klima gut ist im Team. Und da wäre jetzt der Ratschlag, dass diese mittelbar betroffene Person zwei getrennte Einzelgespräche führt. Also einmal mit dem Verursacher, aber auch mit der Betroffenen. Person.
Also ins Gespräch gehen ist da Ihr Tipp und Ihre
Auf alle Idee. Fälle, ja. Also wegschauen wäre natürlich das definitiv Falsche.
Der Kollege, der die Umfrage für diese Sendung am Anfang gemacht hat, ist auch einer Respektcoach begegnet und die hatte folgende Idee.
Es gibt ja inzwischen so Awareness-Teams, das wird immer wieder in der Theorie angesprochen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauern würde, bis man sowas wirklich überall installieren kann, ob man das auch wirklich vergütet kriegt noch zusätzlich vielleicht. Das ist natürlich so eine Idee, die schon existiert.
Was sagen Sie zu dieser Lösung? Ich kenne das bislang vor allem von Konzerten oder großen Veranstaltungen, dass es so Awareness-Teams gibt, also Leute, die als Ansprechpartner dienen bei zum Beispiel Diskriminierung oder übergriffigem Verhalten.
Ja, ich kenne das. Also es gibt unterschiedliche Begriffe. Es gibt auch sogenannte Feel-Good-Manager, Feel-Good-Managerinnen. Egal, ob man jetzt solche Personen explizit benennt oder nichts, muss halt ein Klima vorherrschen, das es ermöglicht, dass man sich Kolleginnen und Kollegen anvertraut.
Und zu diesem Unternehmensklima gehört sicherlich die gelebte Null-Toleranz-Strategie gegenüber Gewalt. Die war heute häufiger Thema und damit setzen wir auch einen Schlusspunkt. Vielen Dank an Holger Pressel, Stabsstellenleiter bei der AOK Baden-Württemberg und Autor zweier Bücher zum Thema. Das jüngste ist im Haufe Verlag erschienen unter dem Titel Aggression und Gewalt am Arbeitsplatz, Entstehung, Umgang und Prävention. Ich danke ganz herzlich für Ihre Zeit und Expertise in dieser Sendung. Allen, die zugehört haben, herzlichen Dank fürs Interesse und speziell zum Thema Schule und Gewalt finden Sie unter deutschlandfunk.de/campus weitere Audios zum Nachhören. Ich bin Stefanie Gebert und wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Feiertag. Tschüss.